Also wie schon vielfach erwähnt, ist das Motto dieser Jugendbibeltage: Christus ist mein Leben. Und wenn wir das so sagen, dann muss es ja, oder hoffentlich gibt es ganz viele Anzeichen, dass Christus tatsächlich euer Leben ist, mein Leben ist. Und eine so Einstiegsfrage: Was denkt ihr, war bei den allerersten Christen das Erkennungszeichen oder eine Tat, die sie getan hatten, wo ganz klar zu sehen war, okay, das sind Christen oder das sind Nachfolger dieses Weges, wie es auch genannt wurde? Was denkt ihr, was war das Zeichen, das sie damals so ein Statement gegeben haben? Später kam ja der Fisch als Zeichen für die Christen oder das Kreuz. Aber am Anfang war etwas, das so in der Apostelgeschichte einherging mit der Bekehrung, mit der Entscheidung für Jesus Christus. Ist heute auch noch so, aber nicht mehr so direkt im Fokus. Genau, richtig. Ihr seht es vielleicht hier im Bild, ganz verschwommen. Ich denke, die Taufe war das Zeichen der allerersten Christen. Das sind Nachfolger von Jesus. Heute durch die Kindstaufe in manchen Glaubensrichtungen ist es so ein bisschen weggekommen. Aber das ist wirklich ein klares Zeichen. Wer von euch ist getauft? Okay, doch schon viele. Was wolltet ihr bezeugen mit der Taufe, mit eurer Taufe? Ihr habt ja auch ein Statement abgegeben.
Dass es ernst meint mit Jesus.
Ja.
Dass man dem alten Leben gestorben ist, in Christus zu einem neuen Leben mit Christus auferstanden ist und heil ist.
Mhm. Genau, ihr seid ins Wasser getaucht worden, wurdet heraufgeholt. Alt, neu, ich meine es ernst, ich meine es wirklich, ich bin entschieden, wie wir das Lied auch singen, Jesus nachzufolgen. Und ich möchte euch nochmal erinnern oder vorlesen, was ihr noch so bezeugt habt oder was ihr so versprochen habt. Weiß ich nicht, ob das euch so bewusst war. Das lesen wir in 1. Petrus Kapitel 3, ab Vers 20 lesen wir. Also das ist so ein bisschen aus dem Kontext herausgerissen, aber ich möchte den Fokus auf die Taufe legen. Ich lese so ab Vers 20, 1. Petrus 3, ab 20. Die einst nicht gehorchten, als Gott abwartete und Geduld hatte in den Tagen Noahs, während die Arche gebaut wurde. In ihr wurden nämlich wenige, nämlich 8 Seelen durchs Wasser hindurch gerettet. Das im Gegenbild nun auch uns rettet in der Taufe. Nicht das Abwaschen von körperlichem Schmutz, sondern der Bund eines guten Gewissens bei Gott durch die Auferstehung Jesu Christi, der aufgefahren ist in den Himmel, zu Rechten Gottes sitzt und dem Engel, Gewalten und Mächte untergeordnet sind. Also hier schreibt Petrus von einem Bund eines guten Gewissens. Das ist die Luther-Übersetzung, andere Übersetzungen, zum Beispiel die Schlachter, schreibt von einem Zeugnis eines guten Gewissens. Elberfelder übersetzen es zum Teil mit einem Begehren oder mit einer Bitte um ein gutes Gewissen. Und ich habe nachgeschlagen, dieses griechische Wort, das hier mit Bund oder Zeugnis, das dort verwendet wurde, heißt so viel wie eine verpflichtende Erklärung. Oder in diesem Zusammenhang bedeutet es, man könnte sagen, wie eine Antwort auf die Frage eines Richters hin. Also der Richter fragt etwas und wir antworten und dieses Wort wird dadurch benutzt. Es ist sozusagen etwas, das ich vorzeigen muss, das ich bei der Taufe verspreche, immer bei mir zu tragen. Ja, das ist etwas, das ich so bei der Taufe verspreche und woran ich immer denken sollte. Mit der Taufe sage ich, werde mein ganzes Leben daran denken, ein gutes Gewissen zu haben. Was ist das Gewissen? Ich denke, das Gewissen ist etwas, das euch bekannt sein müsste, und doch ist es manchmal gut zu hinterfragen, was ist das eigentlich? Was ist das, was irgendwo in uns drin ist? Und man könnte sagen, es ist eine von Gott gegebene Fähigkeit, etwas, das jeder Mensch besitzt, egal ob jetzt hier gläubig aufgewachsen, ob Kind Gottes oder ein Weltmensch, der überhaupt von Gott nichts wissen will oder nichts weiß. Wir sehen, Menschen haben ein Gewissen. Ja? Also es ist etwas, das alle Menschen haben und das uns in gewisser Weise befähigt, zu unterscheiden, okay, böse, gut. Es ist etwas so im Inneren in uns, das so irgendwo uns so eine Richtungsweisung gibt. Man könnte sagen, es ist auch eine innere Stimme, die uns irgendwie von innen heraus spricht. Das griechische Wort für Gewissen könnte man mit Mitwissen übersetzen. Also es ist, man könnte auch sagen, das Gewissen ist immer mit unserem Wissen verknüpft. Das heißt, es baut auf unser Wissen, auf das, was wir gehört haben, auf das, wie wir geprägt worden sind, darauf baut unser Gewissen auf. Und darin liegt auch die Tücke des Gewissens, dass es von unserem Wissen abhängt, von unserer Herkunft, von unserer Prägung. Und wir wollen das mal am Beispiel von Paulus anschauen, das Thema Gewissen. Wie hat es in dem Leben von Paulus hereingespielt? Schlagt mit mir 2. Timotheus, Kapitel 1 auf. 2. Timotheus 1, Vers 3. Da schreibt Paulus zu Timotheus, ihr blättert noch. Ich danke Gott, dem ich von meinen Voreltern her mit reinem Gewissen diene, wie ich beständig in meinen Gebeten Nacht und Tag an dich denke. Das sagt er hier, also er sagt von meinen Voreltern her, also seit ich mich erinnern kann, diene ich Gott mit reinem Gewissen. Lass uns Apostelgeschichte 23 aufschlagen. Da sagt Paulus noch etwas über sein Gewissen. Apostelgeschichte 23, Vers 1. Also das ist die Geschichte, wie Paulus in Jerusalem gefangen genommen wird und er steht vor dem Hohen Rat, muss sich verantworten. Und da steht es direkt im ersten Vers: Paulus aber sah den Hohen Rat an und sagte, ihr Männer und Brüder, ich habe mit allem guten Gewissen vor Gott gelebt bis auf diesen Tag. Und jeder Bibelleser müsste sich fragen, Moment mal, Paulus, also irgendwie bringe ich das nicht auf die Reihe. Timotheus weiß ganz genau, was du für eine Vergangenheit hattest. Der Hohe Rat, das sind natürlich jetzt ungefähr, ich habe das so nachgeschlagen, ungefähr 25 Jahre vergangen, seit Paulus sich bekehrt hat, bis zu diesem Zeitpunkt. Aber selbst der Hohe Rat, diese Leute müssten wissen, dieser Paulus, das war mal einer von uns, der hat die Gemeinde verfolgt. Und wenn wir lesen zum Beispiel in Galater oder in anderen Stellen, wie Paulus Menschen, die Christen damals verfolgt hat, er hat sie gezwungen zu lästern. Wie kann er behaupten, ich habe immer mit einem reinen Gewissen vor Gott gelebt? Die kannten doch seine Vergangenheit und wir wissen doch, Paulus, dass er nichts aus sich irgendwo herausstellte, was er nicht war. Also Paulus meint es wirklich so, wie er es sagt. Lasst uns nochmal in Timotheusbrief zurückgehen, jetzt in den 1. Timotheusbrief. 1. Timotheus, Kapitel 1, ab Vers 12. Ich danke unserem Herrn Christus Jesus, der mich stark gemacht und mich für treu erachtet und in das Amt eingesetzt hat, der ich zuvor ein Lästerer, ein Verfolger und ein Gewalttäter war. Aber mir ist Barmherzigkeit widerfahren. Ja, Paulus sagt es ganz deutlich, ich war dieser Gewalttäter, ich war ein Verbrecher, aber jetzt kommt das Entscheidende, denn ich habe es unwissend im Unglauben getan. Wir sehen also, dass das Gewissen, das jeder Mensch hat, ist nicht ausreichend, um den Willen Gottes zu erkennen, weil es eben mit unserem Wissen verknüpft ist. Paulus dachte, wir sehen hier ihn als Gewalttäter. Wir sehen ihn als Gewalttäter, der völlig davon überzeugt war, er tut das Richtige. Weil in seinem Kopf, in seinem Wissen, in seiner Prägung war, das sind Feinde des Gesetzes, das sind Feinde Moses, die verkehren alles. Und er hatte kein schlechtes Gewissen dabei, das will er mit diesem Text sagen. Und wir sehen genauso, das Gewissen ist trügerisch, das Gewissen ist manipulierbar. Das sehen wir ganz genau an dem Fall von Paulus. Und wir sehen ihn auf der anderen Seite als Apostel, als das Werkzeug Gottes zur Verbreitung des Evangeliums, das Werkzeug Gottes, dessen Schriften wir heute nutzen, die uns heute wirklich so eine gute Richtungsweisung ist, ebenfalls mit einem guten Gewissen. Ja? Also irgendwie ist das schon kompliziert, nicht wahr? Wo liegt der Unterschied? Und lasst uns dazu, um zu sehen, woran jetzt dieser Unterschied liegt oder was wir noch brauchen, finden wir in Römer Kapitel 9 eine Richtungsweisung. Römer Kapitel 9, direkt der erste Vers. Römer 9, 1, ich sage die Wahrheit in Christus, ich lüge nicht, wie mir mein Gewissen im Heiligen Geist bezeugt. Also hier in diesem Vers, der klingt erstmal vielleicht gar nicht so nach Gewissen, aber wir sehen hier zwei Bestandteile. Er spricht hier über sein Gewissen, aber er spricht auch über diese zweite Komponente und das ist der Heilige Geist. Und wir wissen, dass der Heilige Geist, er hat die Aufgabe, uns alle, die wir Kinder Gottes sein wollen, in alle Wahrheit zu leiten. Also die Wahrheit, die wir brauchen, die kann erst der Heilige Geist uns auftun. Und vielleicht fragen sich manche von euch, ja, ist das nicht das Gleiche irgendwo, ja, der Heilige Geist oder das Gewissen? Der Heilige Geist ist nicht unser Gewissen. Woran können wir das erkennen? Lasst uns Johannes 14 aufschlagen. Da wird was über den Heiligen Geist gesagt. Johannes 14, Vers 17. Ja, die Schrift ist manchmal gut. Die Schrift hilft uns, bestimmte Dinge auszuschließen, indem sie manchmal etwas Konkretes sagt über eine Sache, jetzt über den Heiligen Geist. Und dann können wir das ausschließen, dass es das Gleiche ist. Johannes 14, 17, also auch so ein bisschen aus dem Kontext herausgerissen, aber da heißt es, den Geist der Wahrheit, also vorher heißt es, der wird für immer bei euch bleiben, der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr aber kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Also das heißt, hier können wir ausschließen, dass das Gewissen gleich der Heilige Geist ist, weil die Welt hat auch ein Gewissen, aber sie hat den Heiligen Geist nicht. Ja? Und das ist nicht das Gewissen. Und was brauchen wir? Und das ist so eine kleine Brücke, das ist die Leitung. Der Heilige Geist leitet unser Gewissen, diese innere Stimme an, damit wir entscheiden können, was das Richtige ist. Ja? Also Das Gewissen ist etwas von Gott Gegebenes, ein Mechanismus in uns, aber es braucht den Heiligen Geist, damit das Gewissen auf die richtigen Dinge anschlägt und nicht auf die falsche. Warum ist es so wichtig, ein gutes Gewissen zu bewahren? Dass Petrus sogar sagt, das ist etwas, das ihr bei der Taufe versprecht. Warum ist es so wichtig? Schlagt mit mir 1. Timotheus, ich hoffe, ich verdecke euch hier das nicht. Hier links die 1. Timotheus 1, 18 bis 20. Dieses Gebot vertraue ich dir an, mein Sohn Timotheus, nach den vorangegangenen Weissagen über dich, dass du in ihnen den guten Kampf kämpfst, den Glauben und ein gutes Gewissen hast, das einige vernachlässigt und deswegen im Glauben Schiffbruch erlitten haben. Unter ihnen sind Hymenäus und Alexander, die ich dem Satan übergeben habe, damit sie gezüchtigt werden und nicht mehr zu lästern. Also wer das Gewissen, ein gutes Gewissen, ein reines Gewissen vernachlässigt, wer sagt, naja, das ist nicht so wichtig, wer das Gewissen, das durch den Geist Gottes angeleitet wird, ignoriert, der wird Schiffbruch im Glauben erleiden. Das schreibt Paulus hier. Und wenn man das so nimmt, ja, es ist ein Widerstreben, es ist ein Widersetzen dem Geist Gottes, der uns mahnen will, etwas nicht zu tun oder etwas tun, und wir sagen, nee, ich mache es nicht. Wisst ihr übrigens, wie man das Gewissen reinigt? Kennt ihr das? Also ich reflektiere oft mein Leben, hier geht es um Schiffbruch im Glauben. Ich habe Schiffbruch erlebt. Ich habe mit ungefähr 22, 23 Jahren den Glauben über Bord geworfen. Und ich habe 10 Jahre gottlos gelebt. Und ich reflektiere mich immer und sage, wie konntest du so weit kommen? Und ich komme immer wieder zu diesem Punkt zurück und ich sage, genau das ist ein Punkt, den du nicht beachtet hast. Wisst ihr, als Jugendlicher war mir das nie bewusst, wie ich das Gewissen reinigen muss. Ich hatte oft Gewissensbisse, und das kennt ihr bestimmt, ihr habt irgendwas vermasselt, ihr habt irgendwas getan oder nicht getan und das Gewissen plagt euch, aber es ist ja immer im Nachgang, ja, es ist schon vorbei. Und was macht man dann? Man schluckt es herunter wie so eine Pille. Ach Mann, wie konnte ich das nur, und das ist echt dumm, dass ich das gemacht habe. Und man nimmt sich vor, okay, das mache ich, nächstes Mal mache ich das echt besser, mache ich nicht mehr. Das ist nicht ein reines Gewissen, wisst ihr? Und ich habe nicht verstanden, dass Buße notwendig ist. Das habe ich nicht kapiert. Wisst ihr, das ist wenn ich bei dem Bild bleibe, die Pille herunterschlucken, die Pille muss ausgespuckt werden. Das muss ausgesprochen, das muss vor Gott gebracht werden. Eine Sünde richtet sich immer gegen Gott, immer. Und richtet sich auch manchmal gegen Menschen. Das heißt, das, was ich falsch getan habe, das muss ausgesprochen und bekannt werden vor Gott. Und wenn ihr euch vor Menschen versündigt habt, auch vor Menschen, dann wird das Gewissen rein. Und das habe ich nicht kapiert. Ich habe Dinge runtergeschluckt, und sagt, nächstes Mal mache ich es anders und nächstes Mal habe ich es genauso gemacht. Versteht ihr? Und das genau ist, das ist etwas elementar Wichtiges, das Gewissen rein zu bewahren und wirklich euch zu reinigen. Und ihr kennt es bestimmt, wenn das Gewissen euch gemahnt habt, ihr habt den Eltern, vielleicht wart ihr unfreundlich zu den Eltern oder zu anderen Menschen oder was auch immer. Und es hat euch gemahnt und ihr habt es in Ordnung gebracht, ist nicht diese Befreiung, dieses innere Gefühl der Freude da gewesen. Ich habe es richtig gemacht. Ich habe das Richtige gemacht, was Gott mich gemahnt hat. Und dann ist auch die Freudigkeit und die Kraft da. Ja, es ist das nächste Mal besser zu machen. Was sind die Folgen eines ich habe so ein bisschen von mir erzählt, eines unreines Gewissen. Was ist Schiffbruch? Das ist so ein bisschen, kann man sich auch das so auslegen, was Schiffbruch ist. Wie kann man sich das vorstellen? Und Paulus schreibt es im vierten Kapitel weiter, also 1. Timotheus 4, muss mal schauen, genau, 1. Timotheus Kapitel 4, die Verse 1 bis 3. Der Geist aber sagt deutlich, dass in den letzten Tagen einige vom Glauben abfallen werden, weil sie verführerischen Geistern und Lehren der Dämonen glauben, durch die Heuchelei derer, die Lügen reden und in ihren Gewissen gebrandmarkt sind. Sie gebieten nicht zu heiraten und Speisen zu meiden, die Gott geschaffen hat, damit die Gläubigen und die, die die Wahrheit erkennen, sie mit Danksagung genießen und so weiter. Also wir sehen hier, eigentlich geht es hier um Irrlehrer, aber welche Bestandteile eines kaputten Gewissens könnt ihr hier sehen? Heuchelei, also die Menschen fangen an zu heucheln, fangen an, etwas vorzutäuschen, und aus dieser Vortäuschung kommen dann die Lügenreden. Das ist die Folge einer gewohnten Heuchelei, beginnt man zu lügen. Und da heißt es, diese Menschen sind in ihrem Gewissen gebrandmarkt. Wisst ihr, was das ist, gebrandmarkt? Das macht man, das Vieh brandmarkt man. Man hat so einen Stempel, der wird glühend erhitzt, und dann drückt man ihn in die Haut rein, und dem Vieh bleibt dann, im Schwein oder im Rind oder wem auch immer, bleibt dann fürs Leben lang eine Narbe drin von diesem Brandmal. Und das ist ein vernarbtes Gewissen, ein Gewissen, das so lange totgeschlagen ist, das so viel Narben hat, dass es nicht mehr funktioniert. Ja? Und Menschen, die ein kaputtes Gewissen haben, die fallen von Glauben ab. Das ist dieser Schiffbruch, von dem Paulus vorher schreibt. Ja? Und das sind Menschen, die mal geglaubt haben, weil das heißt, sie werden vom Glauben abfallen. Ja? Jemand, der nicht geglaubt hat, kann nicht vom Glauben abfallen. Das sind Menschen, die im Glauben waren. Und wisst ihr, was das Schlimme ist? Menschen, das lesen wir hier auch, Menschen, die mit ein gebrandmarktes Gewissen haben, die verführen andere Menschen. Die versuchen, andere Menschen in ihren Lebenswandel hineinzuziehen. Das lesen wir aus diesen Versen heraus. Das heißt, für uns eine Warnung, dass das uns passieren kann. Also sie sind verführt und werden andere verführen. Menschen, die hier nicht aufpassen und ihr Gewissen nicht reinhalten. Das ist etwas ganz Schlimmes, finde ich. Ja, das ist etwas, das ich nicht möchte, dass ich dahin komme. Bewahre Gott, dass wir dahin kommen. Und die zweite Frage ist, wie schaffe ich ein reines Gewissen zu bewahren? Und wir gehen wieder in Apostelgeschichte. Paulus ist heute uns so ein bisschen die Leitfigur. Apostelgeschichte 24, Verse 14 bis 16. Apostelgeschichte 24, 14 bis 16. Das bekenne ich dir aber, dass ich nach dem Weg, den sie eine Sekte nennen, so dem Gott, meine Väter, diene, dass ich allem glaube, was im Gesetz und den Propheten geschrieben steht. Und ich habe die Hoffnung zu Gott, auf die auch sie selbst warten, nämlich, dass es eine Auferstehung der Toten geben wird, der Gerechten wie der Ungerechten. Dabei übe ich mich darin, alle Zeit ein unverletztes Gewissen vor Gott und den Menschen zu haben. Also Paulus sagt, er übt sich darin, und er sagt alle Zeit, und hier nochmal, das sind 25 Jahre seit der Bekehrung von Paulus vergangen, und Paulus sagt, ich übe mich darin, ein unverletztes Gewissen. Ja, als Apostel, er sagt somit, dass es unverletzt bleibt. Und in dem Sinn gibt auch Paulus offen zu, es ist eine Übung, es ist Arbeit, und auch er steht in der ständigen Gefahr, dass das Gewissen verletzt wird. Und wir schauen uns ein Beispiel an, wo man sieht, wie das passieren kann. Apostelgeschichte 23, ein Kapitel zurück. Das ist nochmal diese Situation vor dem Hohen Rat. Wir lesen nochmal Verse 1 und 2. Paulus aber sah den Hohen Rat an und sagte: Ihr Männer und Brüder, ich habe mit allem guten Gewissen vor Gott gelebt bis auf diesen Tag. Der hohe Priester Hananias aber befahl denen, die um ihn standen, ihn auf den Mund zu schlagen. Also hier gereizte Stimmung, Gericht, Menschen, die wütend auf Paulus sind. Und Paulus sieht diese korrupten Leute und beginnt seine Verteidigungsrede mit den Worten, die wir eben gelesen haben. Und dann auf einmal dieser Zwischenruf. Ich denke, er hat einfach zwischengerufen: Hey, schlag doch mal diesem eins auf den Mund drauf. Wie reagiert Paulus? Vers 3. Da sagte Paulus zu ihm: Gott wird dich schlagen, du getünchte Wand. Sitzt du da, um mich zu richten nach dem Gesetz und befiehlst mich zu schlagen gegen das Gesetz? Also ich finde eine inhaltlich korrekte Wiedergabe der Situation der Menschen, die vor ihm sitzen. Also Paulus hat in dem Sinn das korrekt eingeordnet. Doch Gott hilft Paulus auf die Sprünge in dieser Situation. Er ist, denke ich mal, trotzdem irgendwo angespannt. Das lesen wir in den nächsten Versen, Vers 4. Aber die dabei standen, sagten: Schmähst du den Hohepriester Gottes? Paulus sagte: Ihr Brüder, ich wusste nicht, dass er der Hohepriester ist, denn es steht geschrieben: Dem Obersten deines Volkes sollst du nicht fluchen. Also hier sehen wir, durch andere Menschen hilft Gott Paulus auf die Sprünge. Ja, Paulus wird durch dieses Kommentar des Menschen, der dabei steht, auf ein Wort Gottes hingewiesen. Er sagt: Moment mal, das, was ich gerade getan habe, das passt nicht. Das Wort Gottes überführt mich, das ist nicht angebracht gewesen in dieser Situation. Er wird erinnert und er entschuldigt sich in dieser. Ja, er sagt: Das durfte ich nicht tun. Und wisst ihr, ich habe schon manche Interpretationen dieser Geschichte gehört. Ja, Paulus hatte schlechte Augen vielleicht, er hat es nicht gesehen, dass es der hohe Priester ist. Aber für mich ist der einfachste Beweis, dass Paulus hier falsch gelegen ist, ist, wenn wir ein Originalverhalten uns ranziehen. Was denkt ihr, wer ist das Original? Wer hat uns das Originalverhalten vorgelebt, an dem wir uns alle messen können, auch Paulus? Jesus, genau. Johannes Kapitel 18. Ab Vers 19. Der hohe Priester nun befragte Jesus über seine Jünger und über seine Lehre. Jesus antwortete ihm: Ich habe öffentlich zur Welt geredet. Ich habe stets in der Synagoge und im Tempel gelehrt, wo die Juden immer zusammenkommen. Und ich habe nichts im Verborgenen geredet. Was fragst du mich? Frage die, die gehört haben, was ich zu ihnen gesagt habe. Sie, diese wissen, was ich gesagt habe. Als er das sagte, gab einer der Diener, die dabei standen, Jesus einen Backenstreich und sagte: Antwortest du so dem Hohepriester? Ist nicht verblüffend ähnlich, die Situation, diese zwei Situationen. Ja, ein hasserfülltes Gerichtsverfahren, Leute sind möchten am liebsten diese Person töten, die da vor Gericht steht. Und Jesus antwortet sachlich, Jesus antwortet korrekt. Und da ist keine Androhung, wie das bei Paulus war: Hey, schlag doch dem mal eine drauf, sondern da kam es, wusch, da saß der Schlag. Antwortest du so dem Hohepriester? Und wir wollen diese Situation nochmal anschauen. Diese Situation zeigt uns deutlich, wie der Teufel uns Angriffe auf unser Gewissen macht. Ja, das sind Taktiken, und der Teufel ist ein wahrer Meister, uns genau dazu zu bringen, dass wir unser Gewissen verunreinigen. Ja, die eine Taktik ist der Druck von außen. Also der Teufel mobilisiert Kräfte, Menschen, böse Menschen, die uns in eine bestimmte Drucksituation bringen. Und er erzeugt einen gewissen seelischen Druck durch die Situationen. Angst, Sorge, Unruhe kehrt in uns ein, dass wir beginnen irgendwie nervös zu werden. Wir beginnen ängstlich zu werden. Er provoziert uns oft durch Ungerechtigkeit, ja, dass Ärger, Zorn sich in uns ansammelt. Zuerst kommt die seelische Not, aber dann kommt diese durch die Provokation, dann beginnen wir zu kochen. Und wisst ihr, wenn das alles nicht geholfen hat, wenn wir trotzdem uns nicht versündigt haben, wir bleiben korrekt, dann hat der Teufel noch einen Ass im Ärmel. Stellt euch vor, oder das kennt ihr aus dem Alltag, ihr seid gestresst. Oder ihr kommt heim nach einem stressigen Tag und habt Hunger. Hunger ist oft so eine Stresssituation, wo man dann anfängt, wo man dann jemand aus der Familie einfach runterlaufen lässt, obwohl das nichts Besonderes war, was vorkommt. Aber wenn man hungrig ist, gestresst, dann kann man jemand runterlaufen lassen. Ja, und wenn, wie gesagt, in diesen Stresssituationen, das ist wie ein Luftballon, da gibt es eine Sache, die uns oft platzen lässt. Und das ist der Angriff auf uns persönlich. Ja, das ist wie bei Paulus, hey, hau doch mal dem eine runter. Und schon, dann geht's raus. Ja, und das ist dieser persönliche Angriff. Das ist so der letzte Nagelstich. Und dann, das kennt ihr aus eurem Leben, dann beginnen wir um uns zu schlagen. Dann hauen wir mit gleicher Münze zurück. Ja, du und so weiter. Ja, das ist so dieses Ansammeln von Wut. Und das ist genau das Ziel der Provokation, dass wir ausrasten, dass wir austicken und dass wir mit dem zurückhauen, womit wir angegriffen werden. Und wir sehen, dass Paulus hier auch reingetappt ist in dieser Situation. Aber wie verhält sich das Original? Das wollen wir uns heute anschauen. Lasst uns noch den 23. Vers lesen. Jesus antwortete ihm: Habe ich etwas Böses gesagt, dann beweise, dass es böse ist. Habe ich aber Unrecht geredet, was schlägst du mich? Also hier sehen wir keine getünchte Wand und du und du und du, sondern Jesus antwortet sachlich und korrekt. Und ihr kennt das, dass Jesus die Pharisäer und genau die vor ihm standen getünchte Gräber sogar nennt. Aber niemals als Angriff, als Reaktion auf den Angriff auf ihn persönlich, sondern in einer Strafrede, dass er diese Menschen genau den Spiegel vor sie hält. Aber nicht in diesem Moment, wenn er eine geschmiert bekommt. Ja, und das ist der feine Unterschied, wie wir sehen, wie Jesus reagiert. Das ist das Original. Und hier genau die Übung. Wenn wir reintappen, wenn wir im Alltag reintappen, ich hoffe nicht, dass ihr irgendwann mal vor einem Gericht sitzen werdet und sowas erleben, das glaube ich nicht. Aber es gibt im Alltag genug Situationen, wo ihr das erleben werdet und hier Buße tun. Wie gesagt, wenn ihr etwas verbockt, tut Buße, bereinigt das und dann ist das Gewissen rein und achtet auf die Taktiken Satans. Das ist wirklich eine Taktik, die immer, immer wieder funktioniert. Wir wollen ja nicht reinfallen. Und das, ich habe tatsächlich gelernt, wenn ich diese Situation gerade so nach der Arbeit habe und ich merke, in mir ist ein Ärger drin, betend. Ich weiß, okay, wenn ich dem freien Lauf lasse, dann werde ich irgendjemand beschimpfen oder irgendjemand grob behandeln. Beten, Herr, hilf, ich weiß, ich bin jetzt gereizt. Hilf mir, dass ich mein Gewissen nicht verletze, ja? Einfach wachsam sein. Das hat Paulus auch gemacht. Er hat sich geübt das Leben lang. Eine weitere Angriffsmethode Satans, das ist eine andere Masche, eine völlig andere Masche, die der peinlichen, der heimlichen Sünden. Und hier sucht der Teufel Begehrlichkeiten. Er weiß, wo wir sind. Jeder von uns hat unterschiedliche Schwachstellen. Ja? Der eine hat vielleicht die Begehrlichkeit nach Geld, nach Besitz, das in ihm Habgier, vielleicht sogar Diebstahl wecken möchte, weil er so eine Begehrlichkeit hat, etwas zu besitzen. Andere haben eine Begehrlichkeit für den Körper. Habe ich etwas, ein besonderes Merkmal in meinem Körper, dann möchte ich es zur Schau stellen. Ich möchte begehrt werden und ich falle in die Falle des Stolzes herein, dass ich stolz werde, überheblich. Oder ich habe etwas nicht und ich werde eifersüchtig. Ich schaue nur auf Menschen, die etwas haben, das ich nicht habe. Und in mir frisst es mich auf, weil ich eifersüchtig und begehrlich bin. Ich bin unzufrieden mit dem, was Gott mir gegeben hat. Oder das Thema, das Gebiet der sexuellen Sünden. Da weckt uns Satans auch ganz listig die Begehrlichkeiten. Wir haben das in der Jungstunde gesehen, durch die Augen. Und ja, er will uns in die Pornografie, in Selbstbefriedigung und all diese schmutzigen Dinge hineintreiben, damit wir dort gefangen sind, dass unser Gewissen zerschlagen ist, dass unser Gewissen gebrandmarkt wird. Andere haben Begierden nach Rausch. Ja, manche haben eine Sehnsucht, sich zu betrinken oder Drogen zu nehmen. Ja, für manche ist das überhaupt undenkbar, aber manche haben dieses Begehren. Und das ist alles das, was Satan in uns wecken möchte. Und da wir aber wissen, und da viele Weltmenschen sogar wissen, ja, das gehört sich eigentlich für Christen nicht, hat der Teufel dieses Ass im Ärmel. Wenn er es schafft, uns irgendwo dort zu verführen, irgendeine Begehrlichkeit in uns zu wecken, dann ist es uns so peinlich, dann ist es so beschämend, gerade auf dem sexuellen Gebiet. Ja, das ist so peinlich zu sagen, hey, ich habe damit ein Problem. Und genau dann beginnen die Menschen zu fliehen. Dann verdeckt man das und der Teufel schlägt genau in diese Kerbe unbarmherzig rein. Er beginnt uns anzuklagen. Wie konntest du nur? Diese Selbstverdammnis, Selbstgericht. Es hat eh keinen Sinn mit dir. Das wirst du nie schaffen. Du wirst da nie wieder herauskommen. Verzweiflung sehen. Und er belügt uns. Er belügt uns gegen das Wort Gottes. Und die Frage ist, sind wir da machtlos? Das ist, ich glaube, das haben wir auch so, wenn ich die letzten Jahre reflektiere, das ist manchmal auch der Ausdruck eurer Zeugnisse gewesen, dass ihr an Punkten wart, wo ihr sagt, ich hatte das Gefühl, ich bin völlig machtlos. Ich kam da nicht raus. Sind wir machtlos in diesen Situationen?
Nein,
danke schön, auf keinen Fall. Lass uns Kolosser Kapitel 2 anschauen. Kolosser Kapitel 2 ab Vers 11. In ihm seid ihr auch beschnitten worden, mit der Beschneidung, die nicht mit Händen geschieht, sondern durch das Ablegen des sündigen, natürlichen Menschen, der in der Beschneidung Christi. Als ihr mit ihm begraben worden seid durch die Taufe, in ihm seid ihr auch mit auferstanden durch den Glauben aus der Kraft Gottes, der euch von den Toten auferweckt hat, hat Tobi vorhin gesagt. Ja. Er hat euch mit ihm lebendig gemacht, als ihr tot wart in den Sünden und in der Unbeschnittenheit eures natürlichen Leibes, indem er alle Sünden vergab und uns den Schuldschein gegen uns vernichtete, der uns durch Vorschriften belastete, und hat ihn aus der Mitte getan, indem er ihn an das Kreuz nagelte. Und er hat die Fürstentümer und Gewalten entwaffnet und sie öffentlich bloßgestellt, als er selbst einen Triumph über sie vollbrachte. Hier sehen wir Komponenten der Taufe und hier sehen wir, wenn ihr als schwache Menschen, ich als schwacher Mensch, bei der Taufe sagt Gott, ich verspreche dir, ein gutes Gewissen in meinem Leben zu halten. Wisst ihr, dahinter steht die Auferstehungskraft Gottes. Das ist nicht eine Floskel, wo Gott sagt, naja, ihr müsst das versprechen, aber eigentlich habt ihr da keine Chance. Nein, Paulus sagt es ganz deutlich, diese Mächte sind entwaffnet. Wenn ihr, wie gesagt, ein schlechtes Gewissen habt und der Geist euch mahnt, ihr müsst das bereinigen, wenn ihr das tut, da gibt es keine Anklage mehr. Egal, was ihr getan habt, das hat Jesus schon bezahlt. Ja? Und das wird ausgelöscht. Da wird dem Feind der Boden der Anklage völlig entzogen. Du kannst anklagen, was du willst. Christus hat das bezahlt. Ja? Ich hab das beglichen. Ich habe Buße dafür getan. Du kannst mir nichts mehr, du kannst mich nicht verklagen. Das sagt Paulus hier. Der Triumph Christi, er ist unser. Er wird zu unserem, wenn wir die Vergebung in Anspruch nehmen. Hebräer Kapitel 10. Ab Vers 19. Bis 23. Brüder, weil wir nun durch das Blut Jesu das zuversichtliche Vertrauen zum Eintritt ins Heiligtum haben, den er uns als einen neuen und lebendigen Weg durch den zerrissenen Vorhang, das heißt durch sein Fleisch, bereitet hat, und einen großen Priester über das Haus Gottes haben, lasst uns mit wahrhaftigem Herzen in voller Gewissheit des Glaubens hinzugehen, besprengt in unserem Herzen, frei von bösen Gewissen und gewaschen am Leib mit reinem Wasser. Lasst uns an dem Bekenntnis der Hoffnung festhalten und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat. Durch die Buße vor Gott wird uns der Zugang zur Gnade, ist uns der Zugang zur Gnade immer da. Da gibt es nichts, das das Blut Jesu Christi nicht reinigen könnte. Da gibt es keine Sprechstunden. Ja, Moment, hier 10 bis 12 ist nur Sprechstunde, danach ist Mittagspause. Das gibt es nicht. Wir haben den kompletten 24 Stunden zugänglichen Thron der Gnade, wo wir hinzutreten können. Und wir sind nicht verpflichtet, der Sünde zu dienen, hat Nico vorhin zitiert. Wir sind nicht verpflichtet, der Sünde zu dienen. Das muss uns klar sein, wenn uns auch das irgendwo eingeholt hat. Der Teufel hat keinen Anspruch an uns als Kinder Gottes. Daran dürfen wir glauben. Und das dürfen wir in Anspruch nehmen. Und die letzte Stelle für heute, 2. Korinther Kapitel 4. Die ersten zwei Verse, 2. Korinther 4, 1-2. Darum, weil wir diesen Dienst haben, wie uns auch Barmherzigkeit widerfahren ist, werden wir nicht müde, sondern wir haben den beschämenden Heimlichkeiten abgesagt und haben keine unlauteren Absichten. Wir verfälschen auch nicht Gottes Wort, sondern empfehlen uns durch Offenbarung der Wahrheit dem Gewissen aller Menschen vor Gott. Hier sehen wir eine gewisse Übung des Paulus. Er sagt Heimlichkeiten ab. Er prüft seine Absichten und schaut, dass alles rein ist. Und er empfiehlt sich sogar dem Gewissen anderer. Ja? Also das heißt, wir sehen, dass durch die Reinigung, durch das Bewahren des Gewissens, durch manchmal auch leider reintappen, aber wieder gut machen, werden wir stärker. Und wir dürfen wachsen durch ein reines Gewissen. Und das möchte ich euch so als auf den Weg geben. Das ist etwas, das vielleicht gar nicht heute euch betrifft, sondern ich hoffe im nächsten Jahr. Wir haben jetzt nach den Jugendbibeltagen, ist hoffentlich vor den Jugendbibeltagen. Und das ist etwas, das ihr fürs Jahr mitnehmen dürft. Ein reines Gewissen ist etwas absolut Wichtiges und es ist ein Garant, dass euer Leben, dass es bergauf gehen wird. Es ist eine Garantie, dass ihr wachsen werdet. Es ist eine Garantie, dass ihr keinen Schiffbruch erleiden werdet in eurem Glaubensleben. Manche haben Zweifel, werde ich es durchhalten? Wenn du dein Gewissen reinhältst, wirst du es durchhalten. Und du hast die Sicherheit Gottes hinter dir. Ja, das ist das, die Auferstehungskraft, wenn du dich bekennst zur Taufe, du sagst, ich möchte mein altes Leben hinter mir lassen. Das ist deine Willenserklärung. Und Gott sagt, ich werde dich raufholen in einem neuen Leben. Und die Auferstehungskraft Jesu Christi gilt dir, weil du dich für ihn entschieden hast. Ja, wir haben vorhin gesungen, nicht durch mich, sondern durch Christus allein. Aber du bist dabei, du bist beteiligt und du darfst das in Anspruch nehmen. Und Gott helfe uns, Gott helfe euch, Gott helfe mir, dass ich ein reines Gewissen bewahre. Das ist absolut wichtig und nehmt es mit auf euren Weg. Gott segne euch, Gott leite euch, Gott stärke euch an jedem Tag. Und Gott helfe euch, ein reines Gewissen zu bewahren, auch wenn ihr das bei eurer Taufe vielleicht so nicht mitbekommen habt. Vielleicht habt ihr das gar nicht so gewusst, aber heute wisst ihr es. Das habt ihr mit versprochen und das ist etwas absolut Gutes, das uns hier Petrus mitgibt und Gott helfe euch bei diesem. Amen.